Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und Glück auf zu einer neuen Ausgabe von Frage sucht Antwort. Heute haben wir Hanna und Pascal an Bord mit diversen Fragen rund um das Brotbacken. Wir fangen mit Hannas Fragen an. Ich zitiere. Kommt die Wattigkeit und die Faserigkeit bei Süßgebäck oder wattigem Brot nur durch das straffe Formen bzw. Ausrollen oder auch durch das schonende Aufarbeiten? Wattigkeit und Faserigkeit in Backwaren ist ja ein wichtiges Thema. Das ist ja eine Eigenart, die, glaube ich, fast alle mögen. Jeder hat schon mal eine Zimtschnecke gegessen, die so auseinandergedröselt, oder ein Hörnchen oder auch eine Brioche, oder ein Panettone, die so schön auseinanderfasern und ganz fluffig wattig sind. Das erreicht man durch verschiedene Prozesse, aber im Wesentlichen, wenn das Rezept steht, ne, und man das einfach nachbackt, im Wesentlichen durch das besondere Formen bzw. Ausrollen des Teiges. Und da kommt es gar nicht auf die schonende Aufarbeitung an, so wie das Hanna schon vermutet hatte, sondern im Gegenteil, es kommt auf das Entgasen, auf das straffe Formen an, auf das straffe Ausrollen an. Denn die Grundlage für so eine Faserigkeit ist, dass man die Kleberstränge im Weizenteig ausrichtet. Das heißt, es muss eine Richtung festgelegt werden, in die sich diese Kleberstränge verteilen können, auslängen können. Sonst hat man eine ungerichtete Struktur. Und das Gegenteil von Faserigkeit ist ja ungerichtete Struktur. Wir brauchen also, wenn wir Fasern haben wollen, eine gerichtete Struktur. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel einen Brötchenteig, wenn der faserig sein soll, einen Brötchenteig plattdrücken, entgasen, aufwickeln, vielleicht nochmal platt drücken, wieder aufwickeln, oder denken wir an ein Sandwichbrot, das ja auch eine gewisse Faserigkeit hat, gewisse Elastizität in der Krume hat. Das wird auch mehrfach im 90-Grad-Winkel, also immer versetzt zueinander, straff aufgewickelt, sodass wir also ein ganz enges Gewebe haben, aber ein ausgerichtetes Gewebe. Und da sind die Fasern immer 90 Grad versetzt zueinander ausgerichtet. Und wenn wir dann am Sandwichbrot ziehen oder da irgendwas draufschmieren wollen, dann merken wir, dass es ein ganz festes Gerüst im fertigen Brot, weil sich die Fasern sozusagen immer verschränken wie so ein Gewebe. Wenn wir das alles nur in eine Richtung täten, also immer in die gleiche Richtung aufwickeln würden und wieder zusammenlegen und wieder aufwickeln, dann kriegen wir eine extreme Faserigkeit hin. Und das haben wir zum Beispiel bei Backwaren wie Zimtschnecken. Die werden ausgerollt und dann ja ganz straff immer in eine Richtung gewickelt. Und dadurch richten wir die Kleberstränge, also die Eiweißstränge im Teiggerüst, neu aus und geben ihnen sozusagen eine Richtung vor, in der sie verspannt sein sollen und eine Richtung, in der sie entspannt sein sollen. Und das merken wir dann, wenn wir die Zimtschnecke auseinanderziehen, an der Faserigkeit. Die Faserigkeit hat aber in ihrer Ausprägung, also wie stark sie ausgebildet ist, auch noch andere Einflüsse, zum Beispiel wie viel Fett im Teig ist, wie viel Ei im Teig ist, also Emulgator, Lecithin. Je mehr davon drin ist, umso faseriger wird das. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal je mehr Fett, unabhängig vom Ei, sondern beides muss in einem gewissen Verhältnis stehen. Wenn ich also nur viel Fett reingebe, dann wird das Gebäck eher mürbe, also das Gegenteil von faserig und wattig. Und wenn ich das kombiniere mit dem Emulgator, Lecithin, also über Eigelb zum Beispiel, dann hält sich das immer schön die Waage und ich kann das zu einer wunderbaren Faserigkeit hochschrauben. Denken wir nur an den Panettone, der ja eine extreme Form von Faserigkeit hat. Also schonendes Aufarbeiten ist gar nicht so wichtig, sondern im Gegenteil entgasen, also die Struktur nochmal quasi auf Null setzen vom Gasgehalt her und dann wirklich straff aufwickeln oder straff formen, bis da eine Ausrichtung der Kleberstränge stattfindet. Das gilt auch für ganz normale Brote im Übrigen. Ne? Wenn ich die ganz lasch zusammennehme, dann entsteht da schon auch irgendeine Struktur in der Krume. Aber wenn ich sie ganz gerichtet verarbeite, also immer 90 Grad versetzt zusammenlege oder im Kreis rundwirke oder immer nur in eine Richtung aufarbeite, also zum Beispiel beim Baguette, ne? oder beim Zopf, das ist noch ein schöneres Beispiel eigentlich, der Zopfstrang, den rolle ich am Anfang aus einer runden Kugel her ganz straff auf, also in unglaublich vielen Windungen wird dann Strang hergestellt und der wird ausgerollt zum Strang und dann verflochten. Da habe ich zum einen schon eine Faserung im Strang selbst durch dieses enge Aufwickeln des Strangs und durch das Verflechten der verschiedenen Stränge habe ich auch nochmal eine Vernetzung dieser Klebereiweißstränge, sodass ich das dann also wunderbar auseinanderziehen kann und diese tolle Faserigkeit bekomme. Die Faserigkeit ist also mal abgesehen von Butter- und Eigehalt und vom Klebergehalt des Mehles, das spielt auch noch eine Rolle, und von der Kleberqualität, im Wesentlichen eine Funktion der Formtechnik, und das steht dann im Rezept und es braucht natürlich auch ein bisschen Übung, bis das Ganze sitzt. Zu guter Letzt noch ein Punkt, die richtige Reife. Ne? Also ich kann noch so viel Mühe in das Formen gesteckt haben, wenn ich den Teigling dann unterreif oder überreif in den Ofen gebe, dann funktioniert das nicht mehr gut. Wenn es zu jung in den Ofen geht, dann ist der Teigling noch zu gespannt, zu wenig dehnbar, sodass ich also dann auch eine etwas zähe Krumen kriege mit einer schlechteren Mattigkeit und schlechteren Faserigkeit. Wenn ich es zu reif in den Ofen gebe, dann ist das Teiggerüst schon zu stark geschwächt, enzymatisch geschwächt, und die Faserigkeit bleibt auch weg. Also das muss dann schon auch zusammenpassen. Ich brauche also wieder die knappe Gare, die wir in einer der letzten Folgen schon mal besprochen hatten. Zweite Frage von Hanna. Gibt es eine Definition von genetztem Brot? Ist das nur eine Art der Aufarbeitung oder auch eine ganz spezielle Zutatenliste, also eine ganz spezielle Rezeptur, die man da einhalten sollte? Genetztes Brot ist tatsächlich nur eine Art der Aufarbeitung. Man kann da auch ausgehobenes Brot so sagen. Es gab noch einen dritten Begriff, der fällt mir gerade nicht ein, aber das kommt schon irgendwann wieder. Also es geht im Wesentlichen darum, dass da ein vollreifer Teig, also der eine sehr, sehr lange Stockgare hatte und letzten Endes keine Stückgare, dass der mit nassen Händen ausgehoben wird, benetzt wird und geformt wird. Dann kommt der normalerweise in eine Art Kelle, die auch ein bisschen Wasser enthält, wird da reingesetzt, nochmal zu Ende geformt, ein bisschen gestrafft und dann sofort abgebacken. Also die Kelle kommt dann in den Holzofen oder in den Haushaltsofen, wohin auch immer, und wird ausgekippt. Der Schluss liegt in aller Regel unten und dann kann das Brot backen. Das wird ein Brot mit einer sehr schönen, glatten, glänzenden Kruste, eine etwas festere Krume, weil wir ja keine Stückgare mehr hatten. So ein bisschen fleischiger würde ich das bezeichnen, eine fleischigere Krume. Mundgefühl ist ein bisschen voller, ein bisschen satter, geschmacklich dann natürlich auch ein bisschen intensiver, weil weniger Luft drin ist. Aber mehr ist es nicht. Also ein genetztes Brot ist tatsächlich eine Art der Aufarbeitung und braucht gar keine spezielle Zutatenliste. Im Schwabenland ist es eher ein Dinkelbrot gewesen. Es gibt es auch in Bayern, da heißt es, glaube ich, eher das Ausgehobene. Oder andersrum, das merke ich mir immer nicht. Genetztes oder Ausgehobenes ist je nach Region unterschiedlich, die Bezeichnung. Auf jeden Fall ist es in aller Regel ein weizenlastiges Brot oder dinkellastiges Brot und weniger ein Roggenbrot. Da kenne ich das eher nicht, dass man ein Roggenbrot als genetztes Brot backt. Frage Nummer 3. Warum wird Laugengebäck und vielleicht auch Seelen oft sehr schnell nach dem Backen zäh und trocken im Biss, und was kann man dagegen tun? Sollte der Anspruch nicht sein, dass es auch nach einem halben Tag noch saftig schmeckt, oder darf man das bei solchen Gebäcken gar nicht erwarten? Ich habe es selbst schon bei guten Bäckern erlebt, schreibt Hanna, dass die Breze später am Tag nicht mehr ganz so gemundet hat. Ja, also hier muss man ein bisschen unterscheiden. Also ein Brot sollte natürlich nach einem halben Tag und auch nach einigen Tagen immer noch sehr saftig sein und gut schmecken. Die Kruste lässt immer nach, aber zumindest die Krume sollte immer noch saftig sein. Die wird natürlich auch mit jedem Tag ein bisschen weniger locker, ein bisschen weniger fluffig, wattig, aber es ist immer noch wunderbar zu essen. Bei Kleingebäck, also Laugengebäck zum Beispiel und Seelen, sieht das durchaus anders aus. Also die sollten natürlich über den Tag weg schon einigermaßen funktionieren und essbar bleiben. Aber am zweiten Tag wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Wenn man selbst gebacken hat nach einer guten Rezeptur, kann man das auch am zweiten Tag in aller Regel noch essen. Aber auch da merkt man schon, die Kruste ist lässt nach, wird ein bisschen gummiartig, ein bisschen zäher. Und dann hilft es, das nochmal aufzubacken. Wenn es schnell nach dem Backen zäh und trocken wird, dann liegt es eher an der Rezeptur. Also auch ein Laugengebäck kann man mit relativ viel Wasser oder Milch backen. Da muss man natürlich sehen, dass das irgendwie gebunden in den Teig reinkommt, weil der Teig an sich sehr fest sein muss. Also wenn wir jetzt mal keine Schikanen einbauen, sondern wirklich nur die Grundzutaten zusammenmischen, dann hat der Teig normalerweise so eine Teigausbeute von 150, 155, allerhöchstens 158 ist schon zu viel. Das heißt also 50-55% Wasser aufs Mehl gerechnet. Und ich kann natürlich auch 60-65% Wasser da reingeben, muss dann aber dafür sorgen, dass es so gut gebunden ist, dass der Teig sich anfühlt, als hätte er nur 150 TA-Punkte. Bedeutet, ich muss irgendein Quellstück, Kochstück oder Brühstück einbauen. Das ist klassisch in Laugengebäck nicht der Fall. Das war also immer schon ein Gebäck, traditionell ein Gebäck, das man direkt nach dem Backen, ein paar Stunden nach dem Backen essen musste und dann wurde neu gebacken. Also ähnlich wie das eigentlich auch bei dem Baguette traditionell der Fall ist, ne? Das wird mehrfach am Tag gebacken, weil es so schnell trocken und weniger genießbar wird. Bei Dinkelseelen ist es ein bisschen anders. Die sind ja aus einem sehr, sehr weichen Teig hergestellt. Da sollte es eigentlich möglich sein, auch bei klassischen Bäckereien, dass die Seele über den Tag weg gut bleibt. Was da am schnellsten nachlässt, ist aber die Kruste. Weil so viel Wasser im Teig ist, zieht die Kruste also relativ schnell das Wasser raus aus der Krume in die Kruste und dann wird die Kruste weich und zäh. Dem kann man auch wieder nachhelfen, indem man mal ganz kurz den Ofen anschmeißt oder den Toaster und das Ding da rein oder rauflegt. Ja, letzten Endes ist es nicht mehr. Also wenn es innerhalb eines Tages schon sehr trocken wird und unangenehm, dann liegt es an der Rezeptur. Da sollte man dann also durchaus mit Kochstücken, Brühstücken, Quellstücken arbeiten. Und das hat man als Hobbybäcker natürlich selber in der Hand, sucht sich die passende Rezeptur oder baut selber irgendwie ein Kochstück ein, also verkocht einen kleinen Teil des Mehles zum Beispiel und hat dann mehr Freude an der Brezel über den Tag weg und meistens auch noch am nächsten Tag. Die nächste Frage von Hanna ist ja eine Frage, über die man einen halben Tag sprechen könnte. Ich versuche das zu vermeiden und zu verweisen auf brotschau.de, wo es einen langen Artikel darüber gibt aus dem Dezember 2023. Und zwar lautet die Frage ziemlich einfach, was bewirkt das Salz-Hefe-Verfahren im Toastbrot? Kurz zum Salz-Hefe-Verfahren. Das ist ein Verfahren, das in den 1950er Jahren entwickelt wurde, in dem man Salz mit Hefe in Gegenwart von Wasser vermischt. Fast jeder Hobbybäcker wird schon mal irgendwann gehört haben, Salz sollte nie mit Hefe in Kontakt kommen, weil die Hefezelle dann kaputt geht und stirbt und ihre Tätigkeit einstellt. Wer das mal probieren will, der kann ja einfach mal Salz auf Hefe streuen und sieht dann eine Art Verflüssigung, weil die Hefezelle in die Knie geht und ihr Innerstes nach außen kehrt sozusagen, also die Zellflüssigkeit, das Zellplasma sich von der Zellwand losreißt und ja, letzten Endes austritt und dann hat man die Zellflüssigkeit mit dem Enzymcocktail auf dem Tisch liegen in Kombination mit dem Salz. So ist es nicht gemeint, sondern das, was herausgefunden wurde, ist, dass in einer Lösung von Salz und Wasser und Hefe, also das Verhältnis sollte so ungefähr ein Teil Salz, 10 Teile Wasser und die gesamte Hefemenge aus dem Hauptteig sein, dass das bei Raumtemperatur hingestellt, geht auch im Kühlschrank übrigens, aber normalerweise bei Raumtemperatur, dass das über die nächsten 10, 15 Stunden hingestellt zu einem bestimmten Prozess in den Hefezellen führt. Man dachte lange Zeit, dass dann wirklich das Hefeplasma, das Zellplasma austritt und dieser Enzymcocktail für die vielen Vorteile verantwortlich ist, die man im Nachgang dann für die Teige und Brote beschrieben hat aus dem Salz-Hefe-Verfahren. Mittlerweile weiß man, dass gar nicht diese Hefezelle stirbt bei dem ganzen Prozedere, sondern dass sie am Leben bleibt, aber in ihre Zellwand durch den höheren Salzstress Glycerin einbaut. Also sie verändert ihren Proteinstoffwechsel und baut aber auch Glycerin in die Zellwand ein. Und dieses Glycerin wird dann wieder abgegeben, wenn die Hefe in moderaten Salzstress kommt, also in den Hauptteig, wo dann die Salzkonzentration ja wieder anders ist, nämlich niedriger, dann gibt sie das Glycerin wieder ab in den Teig und das ist ein hervorragendes Backmittel, was dann wiederum dafür sorgt, dass der Teig ein bisschen gärstabiler ist, also gärtoleranter ist, also etwas länger stehen kann, ohne gleich zusammenzufallen, dass der Ofentrieb ein bisschen besser ist, dass die Schnittfähigkeit der Krume im Gebäck dann eine bessere ist. Man kriegt einen schöneren Ausbund, selbst wenn der Teigling mal etwas zu reif geworden sein sollte. Also das Brot oder das Brötchen bricht schöner auf. Und es gibt noch viele andere Vorteile. Man hat zum Beispiel eine gleichmäßigere Porung der Krume. Man hat eine etwas schnellere Gasproduktion in zuckerreichen Teigen. Und ein Vorteil, der natürlich auch nicht von der Hand zu weisen ist, man kann das Salz nicht vergessen im Hauptteig, weil es ja schon gelöst ist in dem Wasser, das man da in den Hauptteig gibt, in diese Hefe-Wasser-Salz-Mischung. Ja, ein kleiner Vorteil noch am Rande. Der Teig fühlt sich viel plastischer an, viel wolliger. Und das ist natürlich wunderbar für Toastbrot, wenn die Schnittfestigkeit da besser gegeben ist, ne, weil jeder hat das schon mal erlebt bei einem selbstgebackenen Toastbrot, wenn man da ein bisschen härtere Butter draufschmieren will, dann reißt plötzlich die Krume auseinander. Das ist nicht nur ein Nachteil, der dadurch zustande kommt, dass man vielleicht, Stichwort Faserigkeit, die Kleberstränge beim Formen nicht so gut miteinander vernetzt hat, sondern das kann auch daran liegen, dass man kein Salzhefeverfahren im Rezept hatte. Also Salzhefeverfahren ist immer gut, kann man einfach auch in vorhandene Rezepturen integrieren, indem man einfach die gesamte Hefe aus dem Hauptteig rausnimmt, dann das gesamte Salz aus dem Hauptteig rausnimmt und mit der zehnfachen Wassermenge vermischt. Also nehmen wir mal an, wir haben 10 Gramm Salz im Rezept, dann nehmen wir 100 Gramm Wasser und die gesamte Hefemenge, mischen das, lassen das über Nacht im Raum stehen und kippen das morgens wieder in den Hauptteig rein. Das, was wir in das Salz-Hefe-Verfahren hineingegeben haben an Mengen, müssen wir natürlich aus dem Hauptteig abziehen, damit die Mengenverhältnisse insgesamt wieder gleich bleiben. Und das war es schon gewesen. Ne? Dann werdet ihr merken, dass der Teig sich viel besser anfühlt, viel stabiler anfühlt, dass er sich besser verarbeiten lässt. Man hat festgestellt, dass das Brotvolumen bei größeren Hefemengen, da reden wir so über 3-5% Hefemenge, sogar ein bisschen besser wird. Bei kleineren Hefemengen, also darunter, wird das Volumen ein bisschen kleiner. Ich würde sagen, das merkt man aber nur im direkten Vergleich und auch nur, wenn man das wirklich im Labor auslittern kann, das Volumen. Ansonsten ist es eher marginal, ne, der Unterschied, der Volumenunterschied. Dagegen hat man diese vielen Vorteile, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Und das funktioniert nicht nur gut im Toastbrot, sondern das funktioniert in allen Weizenbackwaren gut, die viel Volumen und viel Stabilität brauchen. Also auch in Weizenbrötchen, in Sandwichbroten, in Süßgebäcken, also Zimtschnecken beispielsweise oder Zopf oder was haben wir denn noch im Angebot? Brioche und so Geschichten. Ne? Da funktioniert das alles gut. Also es muss natürlich irgendwo Wasser sein oder Milch wenigstens und dann kann man das einsetzen. Ganz besonders sinnvoll ist es bei Biohefe im Gebäck und zwar mit getreidebasierter Biohefe. Das ist also die, die so karamellbraun aussieht und sich weich anfühlt, wie so Knetmasse. Die hat ein bisschen schlechtere Triebkraft als die konventionelle Hefe oder auch als die Melasse-Biohefe. Und sie sorgt auch dafür, dass der Teig ein bisschen stärker nachlässt als mit konventioneller Hefe. Das liegt an bestimmten Inhaltsstoffen, die die Hefe selbst produziert. Und da kann man auch mit dem Salz-Hefe-Verfahren gegenwirken. Wenn man also sein Rezept von konventioneller oder von Melasse-Biohefe auf Getreide-Biohefe umbaut, dann kann man ein Salz-Hefe-Verfahren mit einbauen. Und das wiegt die Nachteile, die diese Getreide-Biohefe im backtechnologischen Rahmen hat, wieder auf. Nebenbei gesagt ist die Getreidebiohefe die ökologischste Hefe von allen Hefen, die es gibt. Insofern nutze ich die auch in meinen Rezepturen. Wenn da irgendwo Bio dahinter steht, dann ist es immer die Getreidebiohefe. Und von Fall zu Fall entscheide ich mich dann tatsächlich auch für das Salz-Hefe-Verfahren, weil es die Teige stabiler macht. Noch eine Frage von Hanna, und zwar die letzte. Sie fragt, wie wird es luftig leicht und nicht so triefend vor Fett, ohne den charakteristischen Buttergeschmack zu verlieren? Und die Rede ist von Croissants. Also Hanna hat Croissant gebacken und offensichtlich ist es nicht so luftig leicht geworden und auch nicht so locker, sondern ist relativ fettig aus dem Ofen gekommen. Ja, ich habe ja nun auch schon viele Croissants gebacken, viele Croissant-Rezepte im Blog und in Büchern und es ist aus meiner Erfahrung heraus nie die Frage, wie viel Fett ist da eingezogen in die Croissants, sondern es ist immer eine Frage, wie gut habe ich touriert und wie ausreichend entwickelt war das Croissant vor dem Backen. Beides spielt zusammen. Also gehen wir mal der Reihe nach vor. Wenn ich jetzt die Butterschichten einziehe in einen Croissant-Teig, dann kommt es sehr darauf an, abhängig von der Gesamtschichtzahl, die ich da reinbringen soll oder will, wie dick oder dünn ich das am Ende ausrolle, um die Dreiecke zu schneiden und die Croissants zu wickeln. Wenn ich also die Fettschichten zu dick lasse, also den Gesamtteig, die Gesamtteigplatte am Ende vor dem Wickeln zu dick ausrolle, dann läuft mir die Butter aus, dann kann das nicht so schön blättern, dann trieft mir zu viel Fett in den eigentlichen Teig hinein beim Backen und ich bekomme so ein sehr unschönes Gebäck, also was keine gute Lockerung hat und was eben auch vollgesogen ist von Fett. Wenn ich das übertreibe, also die gültige Platte zu dünn ausrolle, also auch die Fettschichten zu dünn mache, dann gibt es auch keine schöne Blätterung, sondern dann verbinden sich einfach Fett- und Teigschichten und ich habe so eine Art Hörnchen- oder Brioche-Teig, aber ich sehe keine Lockerung durch das Fett mehr, sondern nur noch durch die Hefe, die im Teig ist. auch nicht das Optimum. Ich brauche also eine ziemlich exakte Schichtdicke, Butterschichtdicke, und die liegt so im Schnitt bei 0,1 mm. Kann man natürlich nicht ausmessen, aber man kann sich das dann am Ende ausrechnen. Wenn ich also 27 Fettschichten drin habe, dann habe ich insgesamt 28 Teigschichten dazwischen und oben drauf und unten drunter. Macht also insgesamt 55 Schichten zusammen. Und wenn jede Schicht 0,1 mm haben soll im Durchschnitt, dann ist das eine Ausrolldicke von 5,5 mm. Das kann ich auch schlecht messen, aber wenn ich so irgendwie um die 5 mm bin bei 27 Fettschichten, dann habe ich ein gutes Maß, dass da nicht so viel schief gehen kann. Und bei anderen Fettschichten natürlich auch. Wenn ich jetzt nur 16 Fettschichten habe, dann habe ich insgesamt 33 Teig- und Fettschichten. Und das macht dann also gut 3 mm Ausrolldicke. So kann ich mich da ein bisschen rantasten, dass ich ungefähr weiß, wie dick muss ich denn meine Platte jetzt ausrollen am Ende, damit ich nicht zu dünne und nicht zu dicke Butterschichten habe. Und der andere Punkt war die Reife des Croissants. Wenn ich das zu jung in den Ofen gebe, dann habe ich kaum biologischen Trieb, also kaum Trieb durch die Hefe selbst, weil ja noch kaum Gas im Teig ist, sondern das, was treibt, ist hauptsächlich der physikalische Trieb, also der Wasserdampf, der sich zwischen den Fettschichten sammelt und den Teiglingen das Gebäck aufbläst. Das sorgt natürlich dafür, dass ich ein relativ kompaktes Croissant habe, das dann entsprechend so wirkt beim Kauen, weil ich ja viel mehr Masse pro Biss im Mund habe, dass es sehr fettig ist und sehr unangenehm. Wenn ich es überreif in den Ofen gebe, dann ist es ein ähnliches Prinzip. Das trieft dann vielleicht nicht ganz so vor Fett, aber ich habe trotzdem weniger Lockerung, weil das Teiggerüst schon so instabil gewesen ist, dass ein Teil des Gases beim Backen entfernt wird, rausgeht und ich dann trotzdem relativ kompaktes und mürbes Gebäck da habe. Das sind eigentlich die beiden Faktoren, also die richtige Ausrolldicke am Ende. Es sollte auch darauf aufgepasst werden, dass die Butterplatte nicht reißt. Das kommt noch dazu. Und dann habe ich auch wieder dickere Partien, dünnere Partien im Croissant, was dann wieder zum Auslaufen des Fettes führt. Ein Punkt ist auch noch wichtig. Viele halten es nicht aus, das Croissant auskühlen zu lassen nach dem Backen. Dabei ist es wirklich wichtig, dass das Croissant einmal runterkühlt auf Raumtemperatur. Und wenn man das gern lauwarm essen mag, dann sollte man es nochmal ganz kurz aufbacken. Aber das sind zwei verschiedene Sachen. Ein aufgebackenes Croissant schmeckt anders, fühlt sich anders an als ein Croissant, das lauwarm aus dem Ofen gegessen wird. Das liegt einfach daran, dass wenn ich es direkt aus dem Ofen esse, also heiß bis lauwarm, das Fett, die Butter noch nicht fest geworden ist. Das ist also, wenn man es anschneidet, immer noch so glasig sieht das aus und ja, so ein bisschen triefend vor Fett, wie Hanna das eben auch beschreibt. Wenn ich es dann einmal auskühlen lassen habe und dann anschneide, dann hat sich das alles stabilisiert. Dann habe ich eine stabile Krume, habe ich eine Krume, die überhaupt nicht mehr fettig wirkt und fettig schmeckt, sondern sehr, sehr angenehm. Und wenn ich es dann nochmal ganz leicht aufwärme im Backofen oder auf dem Toaster, dann ist das was anderes. Dann komme ich sozusagen aus der anderen Richtung. Dann komme ich vom Kalten ins Warme und nicht vom Warmen ins Kältere. Und das ist ein total anderes Mundgefühl im Croissant. Also vielleicht ist es auch schon nur das, dass Hanna vielleicht bislang immer die Croissants zu früh vernascht hat. Zwei Fragen haben wir noch von Pascal. Und zwar, erste Frage, gibt es einen Überblick über Backwaren und Wassermengen? Das heißt TA-Punkte, also Teigausbeuten für bestimmte Backwaren, nehme ich an. In den Büchern, die ich bislang gesehen habe, gibt es immer nur konkrete Rezepte, aber wenig Überblick über solche Kennzahlen. Das stimmt, Pascal. Das hat auch ja einen bestimmten Grund, weil man zwar schon so typische Teigausbeuten angeben kann für bestimmte Backwaren, aber eben nicht ganz konkrete Zahlen, sondern immer nur Spannweiten von TA-Punkten, weil das eben nicht nur von der Backware abhängt, sondern auch sehr vom Mehl, von der Mehlqualität, von den eingesetzten Rezepturen. Grundsätzlich, wenn man es auf den Punkt bringen möchte, könnte man sagen, jedes Gebäck hat eine ganz bestimmte Teigkonsistenz. Und die Teigausbeute ist zwar ein Maß für die Teigkonsistenz, aber unterliegt eben auch bestimmten Einflüssen, wie eben der Rezeptur. Da habe ich dann noch ein Kochstück drin, also irgendwas, was Wasser bindet oder nicht. Oder habe ich ein Mehl, was sehr viel Wasser binden kann, weil es sehr proteinreich ist. Oder eins, was weniger Wasser binden kann, weil es proteinarm ist. Und deshalb kann man eben so Werte angeben, aber ich kann nie eine konkrete Zahl angeben. Also ich kann immer Spannbreiten angeben. Und für eine Brezel zum Beispiel, also Laugengebäckteig, wäre das so 150 bis 155. Für ein Baguette eher 165 bis 170. Für ein Ciabatta vielleicht eher 100, 80 bis 190, ein Roggenbrot sind wir auch eher so 180 bis an die 200 ran, TA-Punkte. Aber das sind relativ große Bandbreiten, ne? Da kann man sich jetzt nicht so arg festlegen, sondern es hängt dann wirklich von den konkreten Rezepturen ab. Insofern muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen, Pascal. Es gibt also keine konkreten Werte und jeder, der konkrete Werte angibt, muss dann auch die konkrete Rezeptur angeben. Dann sind wir wieder bei dem Problem, das du ja geschildert hast, dass man wenig Überblick hat und nur konkrete Rezepte. Und jeder, der ganz konkrete, exakte Zahlen angibt für bestimmte Backwaren, der macht sich eigentlich eher unseriös, weil es der Wahrheit dann nicht wirklich entspricht. Letzte Frage für heute von Pascal, die ein bisschen weiter weggeht vom Brotbacken selbst, sondern sich ein bisschen mehr mit den Hintergründen dessen beschäftigt, was ich hier die ganze Zeit tue. Und zwar schreibt Pascal, du berichtest in der Brotschau, Stichwort brotschau.de, und an anderer Stelle immer wieder über historische Vergleiche. Du hast früher im Blog einen Überblick über deine Bibliothek gegeben. Ich muss mal ganz kurz die Klammer aufmachen und danach die Klammer zu. Den Überblick gibt's immer noch. Man muss mal ganz runterscrollen im Blog in den Futterbereich, in den Fußbereich. Da kann man immer noch auf Bibliothek klicken und dann kann man sich meinen Bibliotheksbestand anschauen. Jetzt geht's weiter. Wie recherchierst du? Wie suchst du, wenn du gezielt nach alten Rezepten suchst oder zum Beispiel typische Berliner Splitterbrötchen, Finchgauer Perlen etc. nahe kommen möchtest? Wie bist du früher an die Entwicklung deiner ersten Rezepte gegangen, die nicht nur Abwandlungen bestehender Rezepte waren? So, da muss ich auch hier nochmal ganz kurz einschränken und ja, meinen Senf dazugeben. Also auch heute wandle ich in aller Regel keine Rezepte ab, sondern ich nehme immer ein weißes Blatt Papier und schreibe was Neues auf. Da kann es passieren, dass es Ähnlichkeiten gibt zu vorhandenen Rezepten aus meiner Feder oder von anderen. Das sind dann aber wirklich nur Zufälle und die sind definitiv nicht gewollt. Also ich werde in den allerseltensten Fällen ein Rezept hernehmen und das ein bisschen überarbeiten und dann das als ein neues Rezept ausgeben. Das passiert fast nie. Was ich aber schon tue, ist in meiner Bibliothek zu recherchieren, deshalb habe ich sie ja. Und diese Bibliothek umfasst jetzt knapp 4000 Bücher rund ums Brotbacken mit Randthemen wie Landwirtschaft und Müllerei und auch eine stattliche Anzahl von alten Fachpublikationen, Fachzeitschriften aus dem 19. Jahrhundert bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Und da gucke ich natürlich schon nach, wenn ich irgendeine Frage habe zu einem bestimmten Rezept oder noch nicht mal Rezept, sondern zu einer bestimmten Gebäckart, oder zu einem bestimmten historischen Thema, zum Beispiel, wie hat man vor 200 Jahren mit Sauerteig gearbeitet. Dann schaue ich in meine alten Bücher, da kommen natürlich nicht alle 4000 in Frage, sondern ganz bestimmte Bücher, da ist natürlich auch viel, ich würde jetzt mal ganz böse sagen, Schundliteratur dabei, also sagen wir alles, was so aus den 80er Jahren stammt und danach fast alles ist ja mit sehr viel Hefe gepaart und wenig Inhalt, sondern einfach nur viele schnelle Rezepte. Das ist natürlich dann keine Recherchegrundlage, aber ich habe natürlich auch viele historische Bücher, die sich aus dem Bäckerhandwerk heraus ergeben haben, wo dann auch schon Gebäcke beschrieben sind. Selten leider mit Rezepturen, sondern es sind meistens nur Umschreibungen der Herstellung und Umschreibungen der Eigenarten dieser Gebäcke. Aber das gibt zumindest Anhaltspunkte, ne? Wie haben sie früher mal ausgesehen? Manchmal sind noch Zeichnungen drin oder Fotos. Es gibt bestimmte Herstellungsweisen, meistens sehr ungenau beschrieben, aber zumindest gibt es einen Anhaltspunkt. Und dann kann ich vergleichen, ne? Wie hat man das beschrieben im 19. Jahrhundert, wie hat man es vielleicht dann im 20. Jahrhundert beschrieben. Und da kann ich ein bisschen gucken, wie war die Entwicklung. Und mir dann daraus, gepaart mit dem Wissen, das wir ja heute haben, das weiterentwickelt ist, kann ich mir daraus eine neue Rezeptur bauen, die nah rankommt an das, was früher da war, aber vielleicht sogar ein bisschen besser ist. Bei anderen Punkten wie historischen Recherchen, also wie war der Sauerteig vor 200 Jahren, wie hat man damit gearbeitet, schaue ich natürlich auch in Bücher. Es gibt einige wenige Bücher, die das beschrieben haben. Manche sind vom Französischen ins Deutsche übersetzt, andere sind direkt auf Deutsch geschrieben worden. Und da vergleiche ich dann entweder oder ich nehme mir einfach ein konkretes Buch raus und zitiere dann auch für die Brotschau aus diesem Buch, weil ich das dann im Zusammenhang einfach so spannend finde, auch für andere, dass man das gar nicht auseinanderdröseln muss und noch mit einem anderen Werk oder noch mit zwei, drei anderen Autoren vergleichen muss, sondern das steht dann einfach für sich und man kann das mal durchlesen und kriegt dann auch so ein bisschen mit, wie man früher über Sauerteig oder über Hefebacken gedacht hat. Ja, also die Bibliothek, die ist natürlich sehr umfangreich. Ich habe eine digitale Erfassung aller Werke meiner Bibliothek. Wie gesagt, Das kann man sich online frei einsehen und anders mache ich das dann auch nicht. Also ich gebe dann Suchbegriffe ein, weiß bei diversen Büchern auch schon, wo ich was finden kann, dann suche ich danach. Aber es ist eine relativ mühsame Arbeit und es ist nie so, dass ich ein Rezept irgendwo hernehme und das nur abwandle, sondern das ist einfach eine Inspirationsquelle, zu schauen, wie hat man es denn früher gemacht, wie hat man früher dieses Gebäck verstanden und was ist davon heute noch übrig geblieben und daraus baue ich dann sozusagen was Neues. So, wir haben wieder eine halbe Stunde geschafft. Frage sucht Antwort. Ich freue mich auf neue Fragen von euch. Schickt sie mir gern per E-Mail. Ich werde sie dann hier bei mir ein bisschen einsortieren und irgendwann in die Frage sucht Antwort Podcast-Reihe aufnehmen. Bis dahin, alles Gute, habt eine schöne Zeit und frohes Backen.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.